Puls Spezial.
Augen zu und durch.
Was hinter dem Hype um den optimalen Schlaf steckt.
Es ist der schönste Moment des Tages. Der Moment, wenn du nachts ins Bett fällst und endlich pennen darfst. Schlafen ist, wie ich finde, das Schönste auf der Welt. Und wenn wir versuchen euch, ja, wir werden heute versuchen, euch ein paar Tipps zu geben für den geilsten Schlaf eures Lebens. Wir sind Matthias Hacker.
Und ich, Fumiko Lipp.
Schlaf ist doch das, was eigentlich meistens ganz ohne Nachdenken und Rumwerkeln funktioniert. Ich leg mich hin, Augen zu und rein ins Land der Träume. Aber Schlafen ist nicht immer so einfach. Das habt uns auch ihr erzählt.
Ich habe einmal probiert, vorher ein warmes Bier zu trinken, aber dann hätte ich fast meine Prüfung verpennt.
Vor dem Schlafen lese ich halt Bücher, lerne ich ein bisschen. Dann trinke ich normalerweise noch Kaffee, dann kann ich gut schlafen.
Ich schaue immer auf YouTube mir eine Mordserie an.
Bei mir ist es echt so, dass ich mich ins Bett lege und einfach schlafen kann. Und wenn das nicht funktioniert, höre ich manchmal klassische Musik. Oder ich stelle mir einfach eine Blumenwiese vor, auf der ich laufe und dann schlafe ich auch ein.
Manchmal schreibe ich mir auch die Nachrichten zum Einschlafen an.
Sehr interessant. Kaffee zum Einschlafen fand ich auch besonders witzig. Beim Schlafen haben wir also noch ein bisschen Nachholbedarf.
Ja, weil nach optimal streben wir. Wir leben in einer Zeit, in der wir jede Bewegung tracken, unser Handy automatisch die 10.000 Schritte mitzählt. Viele Leute haben auch so ein Fitness-Tracker-Armband an und messen 24/7 alles. Und diese Tracker, die sehe ich mittlerweile fast so oft wie Armbanduhren.
Ja, also Selbstoptimierung ist wirklich überall. Ich sag nur Essen, Superfood wie Chiasamen, Quinoa und kaltgepresste Säfte. Und nichts ist zu teuer und zu aufwendig, damit unser Leben noch geiler, noch gesünder und noch effizienter wird. Seit wann ist es eigentlich?
Ja, spätestens seit den Werbeanzeigen, die uns auf allen Kanälen zuballern, wissen wir, selbst im Schlaf, da könnten wir sogar noch besser sein.
Perfekt abgestimmt für jeden Schlaftyp.
Ein fortschrittliches System für fortschrittliches Träumen.
Das ist die Beste.
Du wachst jeden Morgen gut erholt auf.
Nicht zu weich, nicht zu hart. Immer richtig.
Das ist das Ziel von Eve.
Casper.
Das ist immer.
Aber brauchen wir eigentlich so teure Matratzen für den perfekten Schlaf? Das geilste Kissen, den fancy Lichtwecker mit so idyllischem Naturklingeln? Wer weiß.
Puls-Reporterin Fumiko Lipp hat sich für uns auf die Suche danach gemacht, wie man Schlaf am besten optimieren kann und ob das überhaupt klappt und so gesund für uns ist. Fumiko, wie hast du das rausgefunden?
Ja, dafür habe ich selbst Versuche gemacht, um rauszufinden, ob vielleicht weniger Schlaf manchmal mehr ist und ich nicht mehr so viel verpasse in meinem Leben. Ich habe einen Chronobiologen getroffen, der unsere innere Uhr erforscht und ich habe mir einen Faktor für guten Schlaf zeigen lassen von ihm, auf den ich überhaupt nicht gekommen wäre, nämlich Licht. Und eine Nacht im Schlaflabor habe ich auch noch geschlafen.
Überall dahin kommen wir jetzt einfach mal mit dir mit, um am Ende dann zu wissen, was dran ist an diesem Hype um den optimalen Schlaf und wie wir ihn kriegen, den guten, gesunden Schlaf. Unser Motto heute, Augen zu und durch, was hinter dem Hype um den optimalen Schlaf steckt.
Puls. Dieses
Gute Nacht, Freunde.
Radio.
Schlafoptimierung hören wir ja immer öfter, beispielsweise auch in der Werbung. Wobei, welchem Licht, in welcher Haltung und vor allem auch wie lange. Fumi, wenn du dir jetzt mal deinen Schlaf so anschaust, was glaubst du, was könnte man bei dir alles optimieren?
Kennst du so ein bisschen das Gefühl, wenn du Angst hast, was zu verpassen? Das habe ich quasi ständig, weil ich 2,5 Tage pro Woche verschlafe mit meinen 9 Stunden pro Nacht. Das sind nämlich 9 Stunden, sind 2 Stunden mehr als der Durchschnittsdeutsche. Das heißt, ich habe da definitiv Optimierungsbedarf. Und dafür gibt es so Schlafprogramme, die einem so ganz genau vorgeben, wie lange man schlafen darf für extra Wachzeit. Und die soll man sogar noch fit sein.
Was sind das für Programme?
Ja, es gibt da so verschiedene. Für polyphasischen Schlaf, das ist quasi, wenn man nicht am Stück schläft, das wäre dann monophasisch, sondern eben aufgeteilt über den Tag. Und ich habe da den gemeinen Jedermann gemacht. Das ist ein Programm, mit dem man 20 Stunden wach ist und quasi 20 Stunden lang was machen kann. Und nur 4 Stunden verbringt man dann am Tag mit Schlafen, aber nicht am Stück. Es gibt eine Kernschlafphase von 3 Stunden und dann noch 3 kurze Naps mit je 20 Minuten.
Hui, 3.30 Uhr, Montag. Aufstehen funktioniert gar nicht so schlecht. Schon okay.
Nur das mit dem Frühstück wird schwierig. Der Bäcker hat noch zu und in meinem Kühlschrank ist Apple. Bus fährt noch keiner, also fahre ich mit dem Auto in die Arbeit.
Guten Morgen, Kollegen. Keiner da. 4:10, alles leer. Ich brauche dringend einen Schwarztee.
Auf die Plätze, fertig, los. 4,5 Stunden arbeiten bis zum ersten Nap um 8.30 Uhr.
Ja, der erste Kollege. Guten Morgen,
Hallo,
Matthias.
Hallo, guten Morgen.
4:45, jetzt bist du da.
Oh, ja, ich finde es, heute habe ich mich irgendwie, bin ich ganz schlecht aufgestanden.
Ich sitze hier seit, ja, schon seit über einer Stunde tapfer am Arbeiten.
4 bis 8:30 in der Früh ist meine Zeit. Läuft super. Dann geht's an die Vorbereitungen für den ersten Nap auf einem Sessel im Büro.
Bitte leise reinkommen. Ich schlafe hier. So ein bisschen wie im ICE schlafen fühlt sich's an. Und zu hell. Ich leg mal meinen Schal übers Gesicht. Oh, ich habe überhaupt nicht geschlafen.
Dann ist auch noch mein Kreislauf total unten. Und ich erstmal zu nichts mehr zu gebrauchen. Totaler Fail.
Langsam beginnt der körperliche Abbau. Mir ist unglaublich kalt.
Und mein Kopf hat immensen Gehirnfasching.
Mangiare, oh, ich kann's kaum erwarten. Ich hab so Todeshunger. Jetzt ist wirklich 12:04 und ich gehe essen. Und ich bin der glücklichste Mensch der Welt gerade. Ja, jetzt habe ich mir eine Portion Nudeln reingehauen. Ich fühle mich gerade so müde. Es ist so ein, nicht ein einfaches Mittagstief, sondern so ein doppeltes Mittagstief, das einen so richtig, richtig fertig macht.
Ich zähle die Minuten bis zum zweiten Nap um 14:45. Auf den habe ich mich besser vorbereitet und mir den Ruheraum reserviert. Scheiße nur, dass ich den erstmal nicht finde.
Oh Gott, ich glaube, da steht's. Oh ja, da steht's. Ruheraum geradeaus. Gott sei Dank. Jo. Und schon wieder nicht geschlafen? Es sind jetzt 20 Minuten vergangen, seit mein Wecker geklingelt hat. Und ich habe einfach gerade nicht die Kraft aufzustehen.
Arbeiten läuft auch nicht mehr gut. Das merken auch schon meine Kollegen.
Hi Matthias.
Da.
Warum lachst du?
Weil du siehst einfach aus wie ein Zombie. Ein friedlicher, freundlicher Zombie, aber schon echt irgendwie an der Grenze zum Totenreich. So ein bisschen, auf eine ganz nette Art.
Okay, Zeit nach Hause zu gehen.
Ich klopfe mir jetzt schon ein bisschen auf die Schulter. Also in 13 Stunden habe ich ordentlich was weggearbeitet heute. Ich glaube, ich hätte das auch an einem normalen Tag geschafft. Und natürlich ist aber jetzt das Geile, es ist erst 17 Uhr. Aber ich habe auch echt krass Schiss davor, jetzt nach Hause zu gehen, weil ich einfach nicht einschlafen darf. Und alles, was ich mir gerade wünsche, ist ins Bett zu gehen.
Rumsitzen und warten. Irgendwie wach halten. Beim Lesen oder Bingen schlafe ich 100%ig ein und zu allem Überfluss verkacke ich auch noch meinen dritten und letzten Nap. Nicht einen habe ich geschlafen. Zum Abendessen bin ich verabredet, das hält mich erstmal wach.
Hi! Hallo, Fumi!
Denn danach kommt der schlimmste Teil des Jedermann-Tags.
Ich gehe jetzt ins Bett, Fumi, kommst du mit?
Boah, ich würde auch jetzt so richtig, richtig gerne ins Bett gehen. Und genau an der Stelle, finde ich, macht das Ganze auch keinen Sinn mehr, weil jetzt würde ich einfach gerne schlafen gehen, aber ich darf nicht. 3, 2, 1. 0:30 Uhr. Ich kann endlich schlafen. Ich habe es geschafft. Gute Nacht.
Oh mein Gott, Fumi, ich leide wirklich mit dir mit. Wer denkt sich denn sowas aus? Also das würde ich niemals machen.
Und die Nacht danach habe ich tatsächlich auch erstmal 9,5 Stunden geschlafen und mir eine nette Erkältung eingefangen. Mein Körper hat es nicht so gut weggesteckt. Und ich wusste auch irgendwann einfach nicht mehr, was ich mit der Zeit mache. Alle Leute waren im Bett oder in der Arbeit, als ich Zeit hatte. Und ich habe mich echt geweigert, die gewonnene Zeit mit Putzen oder Aufräumen zu verbringen. Dafür verzichte ich nicht auf Schlafen.
Das verstehe ich. Also man kann sagen, das war noch nicht jetzt deine perfekte Schlafstrategie.
Nee, ich lasse das lieber. Und da habe ich auch Unterstützung von Till Rönneberg. Er ist Professor an der LMU München und Chronobiologe. Er erforscht die innere Uhr des Menschen und hält gar nichts von Schlafprogrammen wie dem Jedermann-Schlaf.
Alle Leute, die das jemals versucht haben, sind nie dabei geblieben, weil sie gemerkt haben, dass das einfach Blödsinn ist. Diese ganzen Programme werden nur von Leuten erfunden, die nicht richtig denken können. Weil die nämlich denken, dass sie das Erweitern von der reinen zeitlichen Wachphase ihnen irgendwas zu ihrer eigenen Berühmtheit beiträgt, zu ihrer eigenen Effizienz. Für den Normalbürger zahlt es sich nie aus, den Schlaf drastisch zu verkürzen.
Heißt also ganz klar, ich kann meinen Schlaf nicht optimieren, zumindest nicht durch weniger Zeit im Bett.
Das klappt vielleicht bei ein paar Leuten, aber für uns Normalschläfer ist freiwilliger Schlafverzicht einfach dumm, weil Schlafentzug richtig krasse Folgen hat, sagt Professor Ronneberg.
Wir wissen, dass wenn wir nicht schlafen, ganz viel kaputt geht, also an Möglichkeiten zu rechnen oder Stoffwechselprobleme bekomme, andere Krankheiten bekomme, meine soziale Kompetenz den Bach runtergeht, ich werde nicht mehr mit anderen Menschen gut kommunizieren können, alles geht den Bach runter, wenn ich nicht genug Schlaf kriege.
Also Schlafentzug ist definitiv nicht die beste Optimierung für unseren Schlaf.
Aber da gibt es ja noch ganz andere Vorschläge, wie optimaler Schlaf funktioniert. Ich sag mal nur Matratze. Die Wirtschaft hat da ja einiges zu bieten für den vermeintlich perfekten Schlaf.
It takes great sleep to live a great life.
The only thing that stands between you and great sleep is a simple box.
Die Träume von heute sind die Realität von morgen.
Ja klar, also alles muss maximal perfekt und optimal und besser sein.
Ist ja auch nur logisch, dass nachdem die anderen Lebensbereiche jetzt schon optimiert sind, wie Essen, Sport, Bewegung, dass die Wirtschaft das Potenzial des Schlafs entdeckt hat. Und wir alle müssen nämlich schlafen. Das heißt, da ist Platz für neue Produkte und der Markt ist anscheinend noch relativ unerschlossen.
Stimmt eigentlich. Also in den letzten Jahren sind Matratzen, Kissen und Wecker auch so zum richtigen Statussymbol geworden, zum Lifestyle. Ob Federkern, Schaumstoff, Kaltschaum, Latex, Memory-Schaum. Allein bei den Matratzen, da kennt sich ja wirklich keiner mehr aus.
Stimmt. Ich habe deshalb auch mit Konstantin Eis telefoniert. Er ist Mitgründer der Matratzenfirma Casper. Und ich habe ihn gefragt, warum wir denn gerade jetzt eigentlich so auf den Schlafhype anspringen, den uns die Werbung da vorlebt.
Das liegt einfach daran, dass unsere Welt viel hektischer wird. Der Tag wird deutlich schneller. Du hast einfach heute so eine Always-On-Mentalität. Du bist immer in Standby. Und das ist einfach sehr, sehr zehrend für den Körper.
Die Always-On-Mentalität, weil wir immer im Standby sind. Also, nee, okay. Also.
Du normal formuliert, unsere Zeit wird immer kostbarer und wenn wir uns erholen, dann bitte geil. Deshalb sagt auch Konstantin Eis von Casper, dass nicht die Wirtschaft so den Schlafhype entdeckt hat, sondern die Menschen generell halt viel mehr über das Thema nachdenken. So oder so, es ist eine Marktlücke, vielleicht auch eine, auf die uns die Hersteller selbst erst gebracht haben, aber Marktlücke, mit der man sehr viel Geld machen kann.
Ehrlich gesagt waren und sind Matratzen und so voll das unwichtige Thema für mich. Eigentlich voll unsexy, das haben halt früher die Eltern so für einen entschieden und basta. Und jetzt ist das so ein richtiger Hype geworden und in meinem Freundeskreis reden wirklich alle drüber.
Ja, das ist natürlich auch gutes Marketing. Das haben halt Firmen wie zum Beispiel Casper.
Wir haben das ganze Thema Schlaf salonfähig gemacht. Wir haben das rausgeholt aus so einer verstaubten Doktorenecke und machen das jetzt gerade zu so einem Lifestyle-Thema, das in die Mitte der Gesellschaft gehört.
Ja, und das machen sie mit einer lockeren Sprache, mit hippen Bildern, die halt genauso Leuten wie uns gefallen sollen und uns auf so einer ganz emotionalen Ebene catchen. Und dann natürlich kassieren sie dafür unser Geld rein.
Damit wir unsere Billo-Matratze rauswerfen und die neue, teure, perfekte Matratze von denen kaufen. Also ist es eigentlich nur Geldmacherei.
Klar, also natürlich will dich jeder Firma zum Kauf ihrer Produkte animieren, aber die Matratze ist auch wichtig, sagt Professor Till Ronneberg vom Institut für Medizinische Psychologie an der LMU.
Matratze ist wichtig. Das ist wie gute Schuhe beim Laufen. Wenn man auf eine Wanderung geht und schlechte Schuhe hat, dann hat man keine guten Karten. Wenn man eine Matratze hat, auf der man sich nicht wohlfühlt, schläft man schlecht.
Aber die eine Matratze, ja, die den besseren Schlaf macht, die ist der Medizin nicht bekannt. Also doch nur gutes Marketing.
Heißt auch eigentlich, gar nicht so viele Gedanken drüber machen und sich's einfach gemütlich machen auf der Matratze. Also dein Fazit?
Die Matratze ist auf alle Fälle wichtig, aber eben nicht alles und vor allem nicht das Allerheilmittel für perfekten Schlaf, weil eben optimaler Schlaf nicht an eine fancy Matratze oder an Kissen oder so gekoppelt ist.
Also eine gute Matratze ist bei weitem nicht alles, was uns guten Schlaf bringt. Wie so ein perfekter Schlaf aussehen soll, das hast du versucht in einem Schlaflabor rauszufinden und da schauen wir gleich mal mit dir hin.
Dinge, die wir über das Schlafen noch nicht wussten.
Napoleon soll nur 4 Stunden pro Nacht geschlafen haben.
Oui.
Angela Merkel soll mit 5 Stunden auskommen.
No risk, no fun.
Wer auf Dauer so wenig schläft, ist allerdings in Sachen Leistung und Reaktionsfähigkeit ungefähr so gut dabei wie jemand mit 1 Promille Alkohol im Blut, sagen Chronobiologen. Autofahren dürfte man bei der Menge zum Beispiel nicht mehr. Wenig Schlaf ist aber nicht gleich ein Zeichen erfolgreicher Menschen.
Da haben wir aber Glück gehabt, was?
Albert Einstein soll nämlich jede Nacht 13 Stunden geschlummert haben. Na dann, gute und geniale Nacht.
Puls Spezial.
Augen zu und durch.
Was hinter dem Hype um den optimalen Schlaf steckt.
Während wir angeblich nichts tun und faul im Bett schlafen, passiert super viel in unserem Körper. Mindestens 200 To-Dos haben wir da. Unser Körper wird repariert, das Gehirn räumt sich auf. Da festigt sich auch alles, was wir so gelernt haben an einem Tag. Unser Immunsystem wird wieder geil gemacht im Schlaf. Unsere Hormone, der Blutzucker, passen sich alles an.
Vielleicht machst du ja dann einfach alles richtig. Also Fumi, du gibst deinem Körper mit 9 Stunden pro Nacht richtig viel Zeit, um alles wieder abzuarbeiten und am nächsten Morgen rausgeputzt und fit aufzustehen.
Du, da frage ich mich aber, warum brauche ich bitte so viel Schlaf, ja? Ist bei mir mehr kaputt als bei anderen Menschen, denen irgendwie 7 Stunden reicht, wie so dem Durchschnittsdeutschen? Vielleicht bin ich aber auch einfach nicht so der Schlafcrack und habe da Optimierungsbedarf, dass mein Körper einfach im Schlaf schneller wird.
Im Zeugnis steht dann Fumikolip, schlafen, Note 4-, gerade noch ausreichen, weil du viel zu langsam schläfst.
Ja, und um rauszufinden, ob ich wirklich viel zu langsam bin im Schlaf und was da so in meinem Körper passiert, dafür bin ich ins Schlaflabor des Max-Planck-Instituts in München und habe da eine Nacht verbracht.
Hallo, Fumikolip.
Yusuf Ahmed, hallo. Ich bin hier studentische Hilfskraft und bin dafür zuständig, eben die Elektroden bei dir anzukleben und dann auch in der Nacht zu schauen, dass die Ableitung soweit funktioniert.
Es ist ein kleines Zimmer. Es ist so ein bisschen, ja, ein bisschen klinisch. Ich bin super froh, dass ich mein Kissen dabei habe. Okay, fühlt sich ein bisschen mehr an wie zu Hause.
Dann ist das Einschlafen wahrscheinlich dann auch deutlich leichter.
Das Bett ist ein typisches Krankenhausbett. Alles in Ordnung, weiße Bettwäsche. Riecht gut. Und Kabel, viele, viele Kabel.
Wir schauen nach verschiedenen Aktionen in deinem Körper im Schlaf, sprich die Hirnaktivität, die Muskelaktivität, die Atmung, die Herzaktivität. Es sind relativ viele Kabel, aber keine Sorge, du wirst dann trotzdem schlafen können.
Ich bin gespannt. Also jetzt ist 9:15 und ich bin hier in meinem Schlaflaborzimmer und putze Zähne und mache mich bettfertig. So, Gesicht ist gewaschen. Eincremen danach allerdings verboten, damit die Elektropads gut halten.
Genau, du darfst die vorne Pads nehmen. Als erstes werde ich erstmal deinen Kopf ausmessen und dann die Punkte, die ich dann später beklebe, dann auch markieren.
Was sagtest du, 7 wären
es? Es sind insgesamt 7 Kopfelektroden und 7 Gesichtselektroden später.
Dann geht's los.
Das sind die Kabel.
Und die klebst du jetzt auf meinen Kopf mit?
Ich sag einfach mal so eine Art Gipspaste. Das ist tatsächlich kein Gips. Über die Zeit härtet die Paste aus und sorgt dafür, dass dann die Elektrode, die ich dann halt eben auch bei dir fixiere, auch dort bleibt.
Ein guter Klacks auf die Elektrode und auf meinen Kopf. Oh, ich spüre gar nichts. Nur ein bisschen Druck, ganz entspannt.
So, jetzt haben wir die Kopfelektroden alle soweit geklebt. Und als nächstes kommen jetzt die Gesichtselektroden.
Die erste Elektrode im Gesicht klebt. Wangenknochen links, fühlt sich an wie ein Pflaster im Gesicht und sie ist gelb. Okay, alle dran. Und alle Elektroden aus meinem Gesicht sind jetzt in einem kleinen Gerät eingesteckt und es sieht ein bisschen aus wie so ein ganz alter Gameboy.
Die EKG-Elektrode werde ich auch nochmal kleben. Mund- und Nasensensor für die Mund- und Nasenatmung und ein Schnarchmikrofon direkt am Kehlkopf.
Genau. Ich hoffe, dass da nichts landet. Ich schnarch nämlich nicht, wie keine Frau schnarcht.
Achso, ja, dann hoffen wir mal, dass es auch so ist.
Darf ich eigentlich sowas machen wie so ein bisschen 3 Fragezeichen hören zum Einschlafen?
Leider nicht. Also es ist sinnvoll, alle mobilen elektrischen Geräte auszuschalten und auf Flugmodus zu stellen. Wichtig ist auch, das Licht im Zimmer ausgeschaltet zu lassen. Das heißt, wenn du mal jetzt in der Nacht aufwachst oder nicht einschlafen kannst, bleib einfach entspannt im Bett liegen.
Ich fühle mich ein bisschen wie Pinocchio. Überall in meinen Beinen, meinen Armen, unter meinem Schlüsselbein, überall kleben Elektroden dran mit langen Kabeln. So, dann versuche ich mich jetzt mal mit meinem Kabelsalat ins Bett zu legen.
Das war's. Ich wünsche dir jetzt eine gute Nacht. 8 Stunden solltest du im Bett liegen. Das heißt, ich werde dich dann morgen um 7:15 dann wecken.
Na dann, gute Nacht.
Gute Nacht.
So, jetzt irgendwie 10:50 oder so. Also eine ganz gute Zeit eigentlich zu schlafen. Nicht für einen Freitagabend, aber so generell, glaube ich, müsste das schon klappen. Und jetzt, wo das Licht aus ist, sehe ich auch die ganzen bunten Kabel nicht mehr. Ich glaube, das zu sehen ist noch ein bisschen absurder. Dann fühlt man sich noch ein bisschen, naja, mehr wie eine Marionette. Aber so im Dunkeln sehe ich die nicht. Ich merke die nicht so arg, außer dem in meinem Gesicht, das zwischen Nase und Mund klemmt und meinen Atem misst. Die anderen sind am Kopf, merke ich gar nicht. Der Brustgurt und so, das stört mich nicht. Bevor ich jetzt aber Ärger kriege, mache ich lieber schnell alle elektronischen Geräte aus und versuche in meinem Kabelsalat zu schlafen. Bis morgen früh 7. Freitagnacht, ole. Gute Nacht.
Und, wie hast du dann geschlafen?
Ehrlicherweise ganz gut. Also trotz fremdem Bett und vor allem kleinem Bett. Ey, ich habe seit Jahren nicht mehr auf 90 Zentimetern geschlafen. Aber aufstehen war trotzdem richtig fies.
So, guten Morgen. Wie hast du geschlafen?
Oh, ganz gut.
Ja?
Oh, machst du jetzt schon gleich Licht an? Das ist ja, hardcore.
Genau.
Okay. Boah, und jetzt volle Pulle Licht. Das ist eine ordentliche Dröhnung. Aber ich habe durchgeschlafen, bis auf ein neu geklebtes Kabel. Das ist doch mal gut.
Gut, ich würde sagen, dann entferne ich jetzt die Kabel und danach kannst du dich eigentlich soweit fertig machen.
Okay, ich schaue jetzt gerade mal wieder in den Spiegel. Alle Elektroden sind weg, aber in meinen Haaren klebt der Gips und es sieht so ein bisschen aus, als hätte ich lauter, ja, so ein paar Kaugummis im Haar kleben. Mal schauen, wie gut das wieder rausgeht.
Danke für alles.
Ja, bitte.
Und dir eine gute Nacht.
Ja, danke schön. Und dir, ja, ein produktiver Tag. Ne?
Ja. Wenn ich dich heute so anschaue, es ging wieder raus. Also ich sehe keinen Kaugummi mehr in deinen Haaren. Bleibt jetzt die große Frage, was kam raus bei deinem Experiment im Schlaflabor? Also was sagen die Daten über deinen Schlaf?
Das hat mir Pierre Beitinger gesagt. Er ist leitender Oberarzt am Max-Planck-Institut für Psychiatrie und er ist Schlafexperte. 900 Seiten haben die da aufgezeichnet, wow, in der einen Nacht. Und daraus wurde dann mein Schlafprofil erstellt. Das Ganze heißt dann Hypnogramm. Und los geht's da mit so der Einschlafphase.
Wie lange hat's gedauert, bis du eingeschlafen bist?
38 Minuten, wobei ich aber noch ein paar Minuten heimlich ins Mikro gesprochen habe. Höchst verboten, sage ich dir.
Sind jetzt 38 Minuten normal? Kommt mir ein bisschen lang vor.
Ja, so zwischen 20 und 30 Minuten brauchen wir so zum Einschlafen normalerweise. Und dann kommt der Leichtschlaf. Und da gibt's dann zwei tiefere Schlafphasen danach, sagt Dr. Pierre Beitinger.
Der Tiefschlaf dient primär mal auch der Erholung. Das ist der Schlaf, den der Körper ganz dringend erstmal braucht. Den legt er an die erste Hälfte der Nacht. Der REM-Schlaf ist der sogenannte paradoxe Schlaf, der Rapid Eye Movement Schlaf. Die Muskeln sind ganz schlapp, das Gehirn ist ganz aktiv, ähnlich dem Wachen, und die Augen bewegen sich ganz schnell, drum heißt auch Rapid Eye Movement.
Und diese zwei Phasen, also der Tiefschlaf und dieser Rapid-Eye-Movement-Schlaf, die wiederholen sich dann viermal in meiner Nacht im Schlaflabor, so ungefähr alle 90 Minuten. Und genauso muss es aussehen dann für den perfekten Schlaf für den Körper.
Weiß man jetzt echt nicht, was genau da in diesen Phasen passiert?
Naja, so ein bisschen natürlich. Also so richtig wissen sie es nicht. Aber die Wissenschaft ist da noch so ein bisschen am Anfang. Aber Dr. Pierre Beitinger hat es mir so ein bisschen so erklärt.
Über alle Schlafphasen ist das Hirn aber aktiv. Man träumt, man bewegt sich im Tiefschlaf, man bewegt sich nicht oder ganz wenig im REM-Schlaf. Und die verschiedenen Schlafphasen haben was mit der Gedächtnisfestigung, mit dem Lernen, mit der Erholung, mit Hormonausschüttung, mit Wachstumshormonen zu tun.
Und das fand ich echt spannend, dass unser Gehirn nie schläft. Schon irre irgendwie. Und absurd war auch, was Dr. Beitinger da aus diesem Gekrakel alles rauslesen konnte.
Wieso? Wie schaut so eine Auswertung aus im Labor?
Kennst du so aus Filmen so Lügendetektoren-Tests?
Ja.
So, da kritzelt ja doch immer so eine Feder, so krakelige,
genau, so
Linien auf dem Papier. Genau. Und so sieht das auch aus, nur viele, viele Linien auf einem Blatt übereinander in verschiedenen Farben.
Ist doch easy, sowas auszulesen, oder? Also bisher klingt ja doch alles bei dir ganz normal. War der Arzt jetzt im Großen und Ganzen zufrieden mit deiner Schlafperformance da im Labor?
Ja, kann man so sagen.
Es ist ein jugendlicher Schlaf mit hoher Hirnaktivität, mit hohen und langsamen Wellen. Es ist ein zyklischer Schlaf, es ist eine gute Schlafarchitektur. Im Prinzip ein Schlaf wie im Bilderbuch.
Gratulation.
Danke.
Ja, sehr vorbildlich. Ich will jetzt auch so ein Schlaflabor, muss ich sagen. Wenn jetzt da was anderes rausgekommen wäre und der Arzt gesagt hätte, uiuiuiui, da liegt jetzt doch einiges im Argen bei dir im Schlaf, könnte man das denn dann verändern?
Nee, also ich könnte jetzt nicht sagen, ich brauche mehr Tiefschlaf, Medizin, mach mal mehr Tiefschlaf. Mhm. Der Körper reguliert es echt von ganz alleine und holt sich, was er braucht. Heißt, an den biologischen Schlafphasen an sich können wir nichts optimieren.
Freut mich ja, dass bei dir alles so spitze im Schlaflabor ist. Aber das waren ja jetzt auch, muss man sagen, Bilderbuchbedingungen. Punkt 11, das Licht aus. Kein Laptop, kein Handy, das dann nochmal wegen einer WhatsApp oder so vibriert. Ob du das jetzt im wahren Leben auch so hinkriegst, bezweifle ich jetzt.
Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Da ist immer, weißt du, noch die eine Folge Friends auf Netflix und die eine Party, wegen der ich dann doch um 5 oder um 6 im Bett bin und das eine Glas Wodka Mate zu viel, wegen dem ich nicht schlafen kann. Also im realen Leben, glaube ich, muss ich an den Rahmenbedingungen für meinen optimalen Schlaf definitiv noch arbeiten.
Jetzt ist allerdings noch eine Frage offen, lässig verschwiegen hast. Was hat das Schnarchmikrofon aufgezeichnet?
Ich muss dich enttäuschen, gar nichts. Ich habe ein paar Mal ein bisschen laut geatmet, aber kein Schnarchen bei mir. Wie erwartet bei Damen, Damen schnarchen nicht.
Das kann ich jetzt von mir nicht behaupten.
Macht nichts, Schnarchen ist nämlich, macht dich nicht krank.
Nur meine Freundin.
Ja, ziemlich sicher.
Wir haben also schon gelernt, weniger schlafen bringt nichts und die Schlafphasen optimieren geht eigentlich auch nicht.
Ja.
Sind wir jetzt unserem Schlaf dann völlig machtlos ausgeliefert oder können wir das schon an der einen oder anderen Stellschraube noch drehen, um unseren Schlaf so ein bisschen, ich sag mal, zu versüßen?
Können wir definitiv und ich habe dann einen richtig, richtig krassen Schlafhack entdeckt.
Alkohol.
Nee, der ist es nicht, aber ob das Bierchen am Abend mit dem Schlaf gut zusammenpasst, das verrate ich auch noch gleich.
Ich habe da schon so eine Vorahnung, muss ich sagen.
Dinge, die wir über das Schlafen noch nicht wussten. 80% aller Deutschen liegen vor Mitternacht im Bett. Frauen schlafen dabei oft früher als Männer. Das hat die TK-Schlafstudie 2017 rausgefunden. Aber auch das Bundesland macht einen Unterschied. Besonders früh schlafen Leute aus dem Osten.
Es ist furchtbar.
In Bayern zum Beispiel machen die Leute zwischen 10 und 11 Uhr abends das Licht aus.
Puls Spezial.
Augen zu und durch. Was hinter dem Hype um den optimalen Schlaf steckt.
Das wollen Puls-Reporterin Fumiko Lipp und ich, Matthias Hacker, heute rausfinden. Wir schlafen oder verschlafen ungefähr ein Drittel unseres Tages, unserer Woche, ja unseres Lebens. Da lohnt es sich mal genauer drauf zu schauen, was da eigentlich so passiert.
Und das macht tatsächlich Leute im Profisport schon lange, weil Regeneration ist ja alles, vor allem wenn man einen dicht getakteten Saisonplan hat. Und Cristiano Ronaldo zum Beispiel, der hat sich einen Schlafcoach engagiert. Der hilft ihm dann quasi seine Schlafperformance zu verbessern. Jupp Heynckes, Trainer beim FC Bayern, der behandelt das Thema Schlafen im Profisport aber noch gelassen bei seinen Profis.
Das wird nicht reglementiert, ne? Das überlasse ich den Spielern selbst. Nämlich der Mensch, wenn er müde ist, dann legt er sich hin, dann schläft er, vielleicht auch Mittagsschlaf.
Der Jupp ist halt einfach noch einer vom alten Schlag.
Definitiv. Er ist vor allem aber auch jemand, der gesegnet ist mit einer Gabe, die nicht viele haben, wie er mir erzählt hat.
Ich habe keine Probleme mit dem Einschlafen. Das ist das Gute, wenn ich abends ins Bett gehe und 2 Minuten, dann, meine Frau hat immer gesagt, das ist phänomenal, wie du gehst ins Bett und dann 2 Minuten, dann schläfst du schon.
Sehr schön. Jetzt haben wir aber 2 unterschiedliche Typen. Wir haben Ronaldo auf der einen Seite, der lässt sich sogar beim Schlafen coachen, um besser zu werden. Und Jupp Heynckes kümmert sich gar nicht groß drum und kommt hörbar gut klar damit. Was auf alle Fälle beide wollen, ist am nächsten Tag fit sein und extreme Leistungen bringen. Bei mir hängt das zum Beispiel ganz krass von einer Kleinigkeit ab, mit welchem Klingelton mich morgens mein Handy weckt. Richtig gut stehe ich zum Beispiel auf mit diesem Klingelton. Frag mich nicht wieso, aber den mag ich besonders gerne. Den hört man ja dann auch immer öfter, weil man ja nochmal schnell snoost und sich dann vielleicht nochmal 5, 10 oder manchmal auch 15 Minuten gönnt.
Bei mir klingt das morgens so. Einmal snoosen geht noch.
Die Bayerin mit Kirchenglocken macht sie auf.
Stehe ich echt ganz gut mit auf, muss ich sagen. Aber snoosen habe ich auch nicht im Griff. Das ist aber gar nicht gut, sagt der Schlafexperte Dr. Beitinger.
Ich empfehle gleich aufstehen, raus, unter die Dusche, Zähne putzen und einen Kaffee trinken.
Also nix mit snoosen.
Damit Aufstehen snoosefrei klappt, dafür hast du 2 Hypewecker getestet, die das Aufstehen super leicht machen sollen.
Aufwachen ohne snoosen. Hype 1, der Tageslichtwecker.
Erleuchtet und entspannt. So soll ich in den Tag starten mit dem sogenannten Wake-up-Light. Der Sonnenaufgang an meiner Bettkante soll mir den fiesesten Moment des Tages erleichtern. Das Aufstehen. Alles ganz natürlich.
Oh Gott. Mit Licht aufwachen war irgendwie ganz angenehm. Ich hatte wirklich das Gefühl, mir scheint die Sonne so richtig krass ins Gesicht. So wie an einem richtig warmen, sonnigen Tag im Sommer. Und ich hatte dann gleich so ein gutes Gefühl, weil ich mir dachte, oh ja. Also ich lag jetzt auch irgendwie mit dem Gesicht zum Wecker. Ich weiß gar nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich mich andersrum gedreht hätte. Dann hätte ich gar nichts davon mitbekommen. Entschuldigung. Deswegen, keine Ahnung, ob der jeden Tag funktioniert. Heute hat es funktioniert. Und irgendwie bin ich so ganz gut in den Tag gestartet damit.
Also, war's gut?
Ja, schon. Ich hatte nicht gleich mein Handy in der Hand. Gute Sache, weil ich sonst immer gleich meine Timelines checke. Ein Problem gibt es aber. Mein Freund ist mit aufgewacht, weil das ganze Zimmer taghell von dem Wecker ausgestrahlt wird.
Snooze-Faktor?
Null. Lief ganz ohne.
Aufwachen ohne Snoozen. Hype 2. Der Schlafphasenwecker.
Vielleicht geht es leichter, wenn ich nicht aus dem Tiefschlaf gerissen werde, sondern dann aufwache, wenn es mir eh gerade leicht fällt. Dabei sollen Sleep-Tracker wie die App Better Sleep helfen.
Okay, Wecker aus. Zeit aufzustehen. So, und die App fragt mich gleich direkt, wie ich mich fühle und ob ich geträumt habe. Und Schlafeffizienz 94%. Und der sagt, ich war 1, 2, 3, 4, 5 Mal wach heute Nacht. Da kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. So mit dem Handy am Kopf. Ich habe es zwar auf Flugmodus geschalten, aber irgendwie lag ich da so halb drauf. Irgendwie finde ich das nicht gut. Und ich habe als allererstes schon wieder mein Telefon in der Hand. Haut mich jetzt nicht um.
Also nicht so?
Doch schon, nur ich bin 15 Minuten zu früh aufgewacht. Das ist dann wohl der Preis für das Aufwachen im perfekten Moment. Verlorene Schlafzeit, sowas verhagelt mir erstmal die Laune. Sofort nach dem Aufwachen bewertet mich die App dann auch noch. Total befremdlich, obwohl das Ergebnis spitze ist. Ein schöner Start in den Tag sieht für mich anders aus.
Snooze-Faktor?
Null. Aber als am Abend der Erinnerungspush kommt, das Handy wieder unters Kopfkissen zu legen, denke ich mir, nee, danke, und lösche die App.
Also dein Freund tut mir leid, wenn er beim Lichtwecker auch immer mit aufgewacht ist.
Oh, mir auch.
Aber dir hat der anscheinend voll getaugt. Der Schlafphasenwecker ist anscheinend total durchgefallen bei dir, Fumi.
Ja, die absurde Schlafleistung, schau da gleich nach dem Aufwachen, das hat mich so echt... mich richtig sauer gemacht. Und auch Schlafexperte Pia Beitinger sagt, das hilft nichts. Ganz im Gegenteil.
Sie müssen nicht genau wissen, wie gut Sie schlafen und wie viel Prozent Sie schlafen. Der Schlaf kommt von alleine. Das haben Sie nicht direkt unter Kontrolle, wie viel Prozent Sie so und so schlafen und welchen REM-Schlaf Sie haben. Es ist nicht unbedingt hilfreich, seine genaue Prozentzahl jeden Tag zu wissen und zu optimieren. Das hindert Sie eher am Schlafen.
Ja, und sonst gilt, der Wecker, mit dem man gut aufsteht, das ist der richtige. Und das ist halt bei jedem anders. Da muss man einfach so ein bisschen rumprobieren, was sich gut anfühlt.
Kirchenglocken sind es bei mir auf alle Fälle nicht.
Da kommst du echt nicht mehr weg von.
Nee, ich brauche den sanften Wecker, keinen schrillen. Aber am allergeilsten ist natürlich sowieso, wenn ich einfach gar keinen Wecker brauche, weil ich weiß, ich kann auspennen.
Hey, und genau das ist auch am besten für den Körper und auch jeden Tag tatsächlich möglich, sogar an Arbeits- und Unitagen.
Puls Spezial.
Dinge, die wir über das Schlafen noch nicht wussten.
Schon mal eine Nacht durchgemacht und dich gefragt, wie lange ein Mensch überhaupt wach bleiben kann?
3 Tage wach.
Die Antwort lautet 266 Stunden. Zumindest hat es noch keiner nachweislich länger ausprobiert. 266 Stunden ohne Schlaf. Das ist der Weltrekord des Briten Tony Wright. Zu müde zum Rechnen? 266 Stunden, das sind 11 Tage. 11 Tage.
Der Gerät wird nie müde.
Puls.
Ihr hört das Puls-Spezial heute zum wunderschönen Thema Schlafen. Fumiko, du hast uns versprochen, dass es da eine Methode gibt, bei der wir jeden Tag aufstehen können, ohne dass wir uns den Wecker stellen müssen. Wie stellen wir das an? Verrat's uns.
Das Zauberwort heißt Chronotypen.
Chrono? What?
Chronotypen sagt die Wissenschaft zu dem, was wir so als Frühaufsteher und Eulen kennen.
Also meinst du, dass manche früh müde werden und andere bis zwei nachts nicht pennen können und dafür vor zehn nicht wach werden?
Ja, genau. Das entscheidet nämlich unsere innere Uhr. Und die hat richtig viel zu sagen in unserem Körper, sagt Professor Till Rönneberg von der LMU. Der ist Chronobiologe. Das heißt, er erforscht die innere Uhr, die viel mehr macht, als uns nur aufwachen zu lassen.
Die Leber muss ja wissen, dass wir jetzt zum Schlafen gehen. Der Magen muss wissen, er kriegt jetzt 8 Stunden kein Essen. Diese ganzen Dinge müssen aufeinander abgestimmt werden und das übernimmt eigentlich die innere Uhr. Und wenn wir gegen die innere Uhr leben, dann bringen wir das System gehörig durcheinander.
Ja, und die innere Uhr, die weiß auch ganz von alleine, wann unser Körper fertig erholt ist und weckt uns dann, sobald es halt passt. Also ohne Wecker heißt ausgeschlafen, heißt optimaler Schlaf.
Das klingt fast schon zu schön. Woher weiß ich denn, wie meine innere Uhr tickt, also wann ich denn am besten schlafe?
Da kommen eben die Chronotypen ins Spiel. Deinen musst du rausfinden, weil die gibt's wirklich in allen Ausprägungen, so ein bisschen wie Schuhgrößen von halben Viertelgrößen. Und wie man seinen persönlichen Chronotypen findet, hat mir Till Rönneberg so erklärt.
Wann würde ich denn, wenn ich keine Freunde hätte, die mich nachts aufbehalten, wenn ich niemanden hätte, der mich morgens weckt, also keinen Hund, keine Katze, keine Kinder, kein Wecker, in welchen Zeiten würde ich denn dann am liebsten schlafen? Und dann kommt man schon relativ nah hin an den eigenen Chronotyp.
Ja, Matthias, wie schaut es da bei dir so aus, wenn du dir die Fragen stellst?
Puh, ich schätze mal, dass ich gerne so um 11 nachts einschlafen würde und so in der Früh 7:30 aufwachen würde, vielleicht.
Ja, dann bist du eher eine Lerche. So bin ich auch. Ich habe einen Fragebogen vom Institut für medizinische Psychologie an der LMU gemacht. Und der hat mir ganz genau gesagt, und zwar, dass ich eine krasse Lerche bin. Und ich sollte um 10:30 ins Bett und dann so gegen 7:30 aufstehen. Und den Link zum Fragebogen, den findet ihr auf deinpuls.de.
Okay, und wenn du danach lebst, wirst du nie wieder auf geile Konzerte gehen oder mit Freunden bis um 6 im Club stehen. Das ist doch auch kacke.
Voll. Wäre aber halt der optimale Schlaf für mich. Dann bräuchte ich keinen fancy Tageslichtwecker, wäre wahrscheinlich fitter und gesünder. Ja, dass ich aber halt nicht nach meiner inneren Uhr leben kann und will, weil die Welt um mich rum halt anders aussieht. Genau das nennt die Chronobiologie sozialen Jetlag.
Was bitte ist das, soziale Jetlag? Ich glaube, das habe ich auch.
Ja, wenn du eben nicht in deiner biologischen Zeit leben kannst, weil die innere Uhr, die eigentlich diktiert, bei mir wäre es halt dann um 10:30 ins Bett und um 7:30 aufstehen, sondern dich halt an dein soziales Umfeld anpassen musst. Also in meinem Fall, ich kann nicht immer so super früh schlafen gehen, weil ich dann eben nicht mit Freunden essen gehe oder ins Kino und schwupp habe ich schon einen sozialen Jetlag, also ein Schlafdefizit und das kann langfristig krank machen.
Ich finde es aber auch keine Lösung, auf alles im Leben krass zu verzichten. Also komme ich da irgendwie auch ohne diesen Verzicht hin?
Jawohl. Schritt 1. Tagsüber brauchen wir echt mehr Tageslicht, sagt Professor Rönneberg.
Das kann ich machen, indem ich wirklich viel rausgehe und vor allen Dingen am Vormittag. Das heißt, man sollte grundsätzlich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und dann kann ich auch früher einschlafen.
Ja, und Schritt 2, abends dafür dann alles so dunkel wie möglich.
Wir sollten alle versuchen, nach Sonnenuntergang kein Blaulicht mehr zu bekommen, denn das Blaulicht am Abend macht die innere Ruhe später. Letztendlich müssten wir alle lichtabgebenden Geräte, egal ob das eine Lampe an der Decke ist oder ein Computer, müssten so eingestellt werden, dass nach Sonnenuntergang kaum noch Blauanteile rauskommen.
Ja, und da tut's weh, weil das heißt, keine Serien mehr zum Einschlafen, nicht noch schnell WhatsApp beantworten vor dem Schlafen und Fernsehen. Keine Option.
Heißt also, bei uns ist es immer zu hell, wenn es dunkel sein soll und umgekehrt.
Genau, unsere innere Uhr, die checkt einfach nicht mehr, dass jetzt Schlafenszeit ist und wir gehen immer alle viel später ins Bett, als wir eigentlich sollten. Und vor allem bei Stadtmenschen ist das echt ein großes Thema. Die werden viel später müde als Landmenschen. Jetzt nicht, weil bei uns mehr Diskos, mehr Clubs, mehr Kneipen sind, sondern weil in der Stadt die Lichtverschmutzung viel größer ist als auf dem Land. Da wird es bei uns in der Stadt einfach nie richtig dunkel.
Und wie ist es mit alten und jungen Leuten? Also das Klischee sagt ja immer, dass Teenies ewig im Bett bleiben und bei der Oma die senile Bettflucht einsetzt.
Das ist wirklich so. Im Alter wirst du super früh von selber wach, wegen deiner inneren Uhr. Und der späteste Punkt im Leben, wo wir quasi am spätesten ins Bett gehen wollen oder am längsten schlafen. Das ist bei Mädels mit 19 und mit Jungs bei 22. Und ab dann wird es eigentlich immer früher.
Gibt es da also auch einen Unterschied, wie Männer und Frauen schlafen?
Ist tatsächlich so. Frauen haben generell einen früheren Chronotyp als Männer. Heißt, du gehörst vermutlich ein bisschen später ins Bett als ich.
Das ist die Lösung. Nur blöd, dass unsere innere Uhr oft im Clinch mit unserem Alltag liegt.
Puls. Dieses.
Du sollst jetzt auch nicht schlafen.
Radio.
Augen zu und durch. Was steckt hinter dem Hype um den optimalen Schlaf? Gerade habe ich gelernt, dass ich meinen Schlaf optimieren kann, indem ich rausfinde, welcher Chronotyp ich bin. Also, ob ich eher der Nachtmensch oder der Frühaufsteher bin. Wenn ich nach meiner inneren Uhr lebe, dann braucht mein Körper eigentlich gar keinen Wecker, sagt die Chronobiologie, die unsere innere Uhr erforscht. Und das wäre ja eigentlich der Traum, oder? Jeden Morgen einfach ohne Wecker topfit aufwachen.
Und für so Frühtypen wie dich und mich ist es tatsächlich viel einfacher umzusetzen als für Spättypen, weil wir verzichten halt einfach in Anführungszeichen auf alles, was uns länger wach hält. Also kein spätes Kino mehr, kein Barhopping bis in die Nacht. Kacke, aber möglich. Wir stehen dann halt automatisch, wenn wir früh ins Bett gehen, so früh auf, dass wir super pünktlich in die Arbeit kommen ohne Wecker. Aber stell dir mal vor, dein Chronotyp sagt dir, du pennst am besten zwischen 2:30 Uhr morgens und 11 Uhr vormittags. Erzähl das mal deinem Chef.
Das geht gar nicht.
Ja, das fände ich eigentlich super für dich in der Morningshow hier bei Puls.
Puls. Hochfahren. Mit Matthias Hacker. Heute 1,5 Stunden später, weil er nicht früher wach geworden ist.
Das geht natürlich nicht.
Wäre schön.
Also man sucht sich einen Job, der später anfängt oder nimmt nur Vorlesungen ab mittags oder so.
Ja, das könnte klappen, bis dir halt dein Prof um 9 Uhr morgens eine Prüfung reindrückt. Mhm. Und genau da fängt halt das Problem richtig an, sagt Till Rönneberg, Chronobiologe an der LMU.
Jemand, der um 9 Uhr eine Prüfung ansetzt, ist selber ein Frühtyp, sonst würde er es nie tun. Und er hat keine Ahnung, dass das eine biologische Diskriminierung ist.
Wow, das habe ich noch nicht gehört. Biologische Diskriminierung, was meint er damit?
Ja, das ist was, damit schlagen wir uns alle seit der Schule rum, weil der Unterricht da viel zu früh anfängt für die innere Uhr in dem Alter, sagt eben Till Rönneberg. Und genau das hat Folgen.
Wir können zeigen, dass Spättypen im Gymnasium ein schlechteres Abitur schreiben als Frühtypen. Also wenn mein Abitur nicht so gut ist, dann kann ich nicht Medizin studieren oder andere Fächer, die einen Numerus Clausus haben. Die Situation ist so blödsinnig, wie wenn ich am Barren eine Übung mache und wenn ich diese Übung nicht gut kann, darf ich nicht Jura studieren. Das ist eine körperliche Diskriminierung, die wir erleben, einfach nur durch die Tatsache, dass die Menschen um 8 Uhr in der Schule sitzen müssen.
Ja, wir zwei, wir haben leider keine Entschuldigung für unsere Abi-Note, weil wir sind Frühtypen. Aber immerhin hält uns zugute, dass wir in der Zeit ja zwischen, weiß ich nicht, Abi 18, dass da unsere späteste Zeit war.
Aber das ist ja ganz schön krass. Also da verbaut man Spättypen ihre Zukunft, einfach nur, weil die Gesellschaft keine Rücksicht nimmt auf unsere innere Uhr.
Ja, und genau das wäre auch der Wunsch von Till Rönneberg, dass seine Forschung unsere Welt so verändert, dass wir alle die gleichen Chancen haben, weil jeder optimal schlafen kann und damit optimal funktionieren. Dann wird niemand diskriminiert und letztendlich auch nicht krank. Das ist aber leider auch ein bisschen Wünsch dir was. Passieren wird es erstmal leider nicht.
Dinge, die wir über das Schlafen noch nicht wussten.
Fliegen können wäre schon geil. Und unter Wasser atmen erst. Ach, und wenn ich an zwei Orten gleichzeitig sein könnte, wäre das auch ganz nice. Geht nicht? Geht doch. In unseren Träumen. Geht man davon aus, dass man so 80 Jahre alt wird? Dann träumt man 43.800 Stunden. Also 1.825 Tage. Also 5 Jahre. Und wenn man die Träume schon im echten Leben nicht alle wahr werden lassen kann, dann hatte man zumindest im Schlaf ganz schön viel Zeit mit ihnen.
Puls.
Wir haben heute schon viel über den optimalen Schlaf gelernt. Dinge, die überhaupt nicht funktionieren, wie weniger schlafen und auch Dinge, die hilfreich sind, wie morgens mit dem Fahrrad fahren. Aber bei mir sind schon noch so ein paar Fragen offen. Fumi, so ganz simple Alltagsfragen.
Her damit.
Schlaf und Alkohol ist keine gute Mischung, oder doch?
Leider eine miserable Mischung. Der Alkohol kann zwar so ein bisschen wie eine Mini-Narkose wirken und man schläft halt super schnell ein, aber die Schlafqualität wird verändert, deine Schlafphasen sind nicht mehr ideal und es kommt auch oft zu so einem Alkoholentzug noch in der Nacht und dann wachst du halt mitten in der Nacht auf.
Ja, nach einem langen Feiern brauche ich auch ewig, immer wieder in den alten Rhythmus reinzukommen und vom Kater ganz zu schweigen.
Ja.
Wie ist es mit Sport und Schlaf? Ist das gut?
Super Kombination, wenn man so ein paar Regeln beachtet, sagt der Schlafexperte Dr. Beitinger.
Schlaf und Sport vertragen sich gut, solange der Sport nicht direkt vor der gewünschten Schlafenszeit ist. Der Körper ist dann sehr aktiv, die Muskeln sind aktiv, da braucht der Körper eine Zeit, um runterzufahren. Das kostet Schlaf, sodass man eine gewisse Zeit dazwischen lassen soll.
Oh ja, also vorgestern war ich beim Fußballtraining bis 8:30. Danach war ich so aufgedreht, dass ich nicht mehr einschlafen habe können.
Ciao.
Ja, also kann ich verstehen. Ja, Laptop und Fernseher zum Einschlafen? Yes, no?
Ich will es einfach gar nicht sagen, weil ich auch so eine Serienschläferin bin. Das überlasse ich Professor Ründeberg.
Ich würde generell sagen, nein. Keine Lichtquellen.
Alles, was Licht macht, ist im Schlafzimmer verboten. Vor allem Geräte, die eher so bläuliches Licht abgeben. Sieht man von draußen ja auch, dass so Fernseher im Wohnzimmer immer so blau strahlen. Und da sind der Laptop, der Fernseher, das Handy ganz weit vorn dabei. Zwei Lösungsideen: Blaulichtfilter für die Geräte besorgen, weil die anderen Lichtfarben machen uns nicht so wach. Oder noch besser, Podcasts oder Radio hören, sagt Dr. Beitinger.
Radio hören ist zum Wachbleiben und zum Einschlafen immer gut. Und Podcasts ganz besonders, wenn sie nicht zu spannend sind. Es gibt auch sehr spannende Podcasts und dann bleibt man wach.
Oh Gott, da erwischt es mich jetzt auch voll. Also die letzte Folge von die drei Fragezeichen, die fand ich echt so spannend. Da bin ich wach geblieben.
Du bist dein Ernst, zu Luschi, unfassbar.
Doch, ja, muss ich zugeben.
Da schlafe ich wie ein Baby.
Warm oder kalt im Schlafzimmer schlafen?
Eher kühl. Ideal sind so 18 Grad. Wichtig ist, dass man nicht schwitzt. Also danach auch so ein bisschen die Decke auswählen und den Schlafanzug. Und der Experte hat mir noch erzählt, dass eine Schlafmütze hilft, falls man doch ein bisschen friert, oder im Notfall eine Wärmflasche.
Hast du jetzt gerade Schlafmütze gesagt?
Ja, ich dachte ehrlich gesagt auch immer, dass die nur in Comics existiert. Aber nein, Schlafmützen gibt's und sie sind zu empfehlen.
Ich bin selber eine Schlafmütze vielleicht.
Gott.
Kann ich eigentlich vorschlafen? Also wenn ich morgens feiern gehe oder wenn ich morgen feiern gehe und weiß, dass ich dann nur 3-4 Stunden Schlaf bekomme und dann einfach die Nacht vorher mal so richtig lange schlafen.
Geht leider nicht, weil du ja spätestens aufwachst, immer wenn du fit bist. Und am Tag vor der Party hast du ja noch kein Schlafdefizit. Also eine Partynacht kann man nur abschlafen, die Tage danach.
Was ist, wenn ich nicht einschlafen kann? Also bleibe ich dann liegen oder stehe ich dann noch einmal auf und mache irgendwas?
Ja, da sind sie sich nicht ganz einig. Die Medizin sagt, nach 15 Minuten kann man mal aufstehen, was anderes machen, lesen und später nochmal probieren. Die Chronobiologie sagt, unbedingt im Dunkeln bleiben, liegen bleiben, weil die innere Uhr, die kann jederzeit das Schlaffenster aufmachen und dann schläft man schwupp ein. Einig sind sich aber beide bei Ritualen. Die helfen immer, also lesen vorm Einschlafen, Schlaftee, so ein Glas Milch. Da merkt dann der Körper so, jetzt wird's langsam Schlafenszeit.
Jetzt eine persönliche Frage von mir. Ich moderiere ja mittlerweile die Morningshow hier bei Puls. Hast du da einen Tipp für mich, wie ich so mitten in der Nacht quasi besser aufstehen kann?
Ja, diese heikle Frage, die habe ich an den Experten für die innere Uhr weitergegeben, an Professor Rönneberg.
Das Einzige, was wirklich hilft, ist morgens nach dem Aufstehen ganz viel Licht und abends ab 8 Uhr so wenig Licht wie möglich. Und ab Sonnenuntergang sollte man sowieso nur rotes Licht benutzen. Also die gesamte Zuhause auf Rotlichtlampen umstellen.
Boah, okay.
Rotlichtlampen.
Schaut bei mir aus wie ein Puff, ehrlich gesagt.
Ja, wenn dann mal Leute klingeln nachts, dann wachst du auch wieder auf.
Habe ich jetzt auf jeden Fall was gelernt, aber ob ich mich da dran halten kann, mal schauen.
Puls. Dieses
Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein.
Radio.
Wir haben uns heute große Ziele gesetzt in diesem Puls-Spezial. Wir wollten für euch Tipps finden, dass ihr euren Schlaf optimieren oder sagen wir gesünder und besser machen könnt. Und Puls-Reporterin Fumiko Lipp hat da wirklich einiges für uns rausgefunden. Fumi, was nimmst du mit aus deiner Schlafrecherche?
Ja, ich habe ja versucht, mit nur 4 Stunden Schlaf gut durch den Tag zu kommen, um richtig viel Wachzeit zu haben. Aber ob ich da wirklich produktiver war als an normalen Tagen, das glaube ich nicht. Krasser Fakt aber, Schlafentzug macht gute Laune. Also wenn ich mal wieder Bock habe auf Gehirnfasching, soll ich das ruhig machen mit dem Frühaufstehen, sagt der Schlafexperte Dr. Beitinger. Und wenn ich echt viel Arbeit auf dem Tisch habe, dann kann man auch echt mal super früh in die Arbeit oder in die Bib gehen. Dann aber auch früh und schnell ins Bett, wenn man müde wird, so feste Programme. Programme mit fixen Schlafzeiten und Schlafverboten sind totaler Bullshit, weil viel Schlaf hilft tatsächlich auch viel.
Es ist doch voll doof, dass der Schlaf in unserer Leistungsgesellschaft so einen schlechten Ruf hat. Am Schlafkonto spart man dann irgendwie immer ganz leicht, wenn viel zu tun ist, ne?
Voll. Dazu mein zweites Learning vom Schlaflabor. Ich schlafe schon super. Also ich muss biologisch an mir nichts ändern, kann ich auch nicht. Nur meinem Schlaf genug Zeit geben. Und das ist eben die Challenge bei unseren vollen Terminkalendern. Wir müssen für Schlaf Platz machen in unserem Leben. Und bei mir sind es halt nun mal 9 Stunden, die ich einfach brauche.
Sie müssen Ihrem Schlaf Platz lassen. Lassen Sie den Schlaf in Ruhe.
Das ist gut. Den Spruch, den merke ich mir. Lass deinen Schlaf in Ruhe. Ja. Und dein Learning aus der Chronobiologie, also deiner inneren Uhr?
Ja, Professor Rönneberg hat mir eine Art Schlaftracker mitgegeben, ein Armband für meine inneren Uhr. Die habe ich jetzt quasi während der Recherche getragen und die Daten hat er sich nach meiner Recherchezeit mit mir angeschaut und mir Folgendes mitgegeben für meine innere Uhr.
Sie haben einen sozialen Jetlag. Wenn Sie vor allen Dingen in der ersten Hälfte des Tages mehr nach draußen gehen würden, könnten Sie wahrscheinlich schon um 11 Uhr einschlafen. Und dann würden Sie pro Nacht eine Stunde mehr Schlaf bekommen. Und das wäre dann so ein bisschen spießig. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Sie am Wochenende nicht so viel verpennen müssen.
Ja, und das nehme ich mir vor.
Schön und gut. Da muss man halt jetzt echt auch diszipliniert sein und eben nicht noch eine Folge der Lieblingsserie anschauen in der Nacht. Ist hart, aber man kann es ja definitiv mal ausprobieren. Alles in allem.
Ja, ich bin froh um so neue Erkenntnisse wie das mit der inneren Uhr gerade. Das wird mir viel helfen, aber insgesamt ging die Schlafoptimierung bei mir krass nach hinten los. In dem Moment, in dem ich angefangen habe, über meinen Schlaf nachzudenken, hatte ich Schlafstörungen und konnte einfach nicht mehr pennen nachts. Und dann war ich echt unausgeglichen, super schnell gestresst und habe wohl auch meine Kollegen richtig tyrannisiert. Meine Büronachbarin Linda hat mir nämlich eine Warnung dagelassen.
Liebe Zukunftsfumi, du bist so anstrengend, wenn du unausgeschlafen bist. Du sagst zum Beispiel komische Dinge wie, hier vibriert ein Handy. Du meinst aber, mach gefälligst den Ton aus, das stört. Bitte mach das nie, nie wieder und schlaf einfach, wie es am besten für dich ist. Keine Experimente mehr, bitte zum Wohl deiner Kollegen. Danke. Deine Linda.
Und da hat sie recht. Den Schlaf soll man einfach in Ruhe lassen. Nicht so viel drüber nachdenken, nicht dran rumfuschen, nicht optimieren. Das sagen auch die Experten.
Den Schlaf kann man gut stören. Optimieren bedingt. Der Schlaf regelt sich von selber. Das ist ein tief angeborenes und ein fest eingebauter Mechanismus, den jeder Organismus hat. Man kann ihn stören. Optimieren braucht man ihn eigentlich nicht. Das funktioniert gut von selber.
Sagt Dr. Beitinger vom Max-Planck-Institut in München.
Das heißt, hinter dem Hype um den optimalen Schlaf steckt nichts Handfestes. Es ist ein Hype, mehr aber auch nicht. Ist eigentlich schön zu hören, finde ich. Ansonsten die Klassiker, Alkohol schlecht, Sport gut, Handylicht vom Einschlafen schlecht, Snoosen in der Früh schlecht, viel Sonnenlicht gut und Matratze tut's die, die für gemütlich ist. Ja? Also kann auch die billige sein, muss jetzt nicht sowas super Teures sein.
Ja, und wir sollten unserer Leistungsgesellschaft an der Stelle vielleicht auch einfach mal den Mittelfinger zeigen und anfangen, anders über den Schlaf zu denken. Wir sollten es nicht so negativ sehen, so von wegen, da hängen wir nur faul rum, sondern das ist ein elementarer Teil unseres Lebens, in dem unser Körper krass viel zu tun hat. Und wenn wir da quasi in unseren Köpfen das Image des Schlafs umdrehen, von faul und unnütz zu wichtig und leistungssteigernd, dann können wir den schönsten Teil des Tages auch endlich genießen.
Das war das Puls-Spezial. Augen zu und durch, was hinter dem Hype um den optimalen Schlaf steckt.
Moderator war Matthias Hacker.
Autorin Fumiko Lipp.
Redaktion Christina Metalinos.
Produktion Jacqueline Hofer, Simon Glaser, Christoph Tampe, Viktor und Wilmos Veres. In diesem Sinne, schlaft's gut.
Und denkt bloß nicht zu viel drüber nach.
Puls. Dieses.
Ich fühle mich zwar fit, aber sag das mal meinem Gesicht.
Radio. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch die Frage.
Was können die Steine genau heilen?
Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, so gewisse Dinge halt. Man muss also auch fest dran glauben.
Esoterik ist Blödsinn, oft üble Abzocke und manchmal echt gefährlich, oder?
Das Fatale ist hier halt, das sind im Grunde esoterische Fantasieprodukte, mit denen man aber Leute massiv ängstigen kann.
Ich probiere das mal aus.
Pulsreporter Michael Batlewski hat eine Seelenreinigung bei einem Schamanen gemacht.
Das dritte Auge, die Stirn, den Geist quasi. Reinigen wir.
Er war auf einer Esoterikmesse und auf einem Esoterik-Festival.
Wir alle können viele kleine Dinge tun, mit ganz großer Liebe.
Um der Frage nachzugehen, was ist dran an Esoterik?
Die Frage und alle anderen Puls-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt. Puls.